zu regieren, wird halt sehr schwierig werden.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.
Hallo, ich bin Judith, Jugendreporterin bei Salon 5 der Jugendredaktion von Korrektiv. Heute spreche ich mit Rolf Frankenberger von der Universität Tübingen. Er ist wissenschaftlicher Geschäftsführer des Instituts für Rechtsextremismusforschung und wir sprechen über den derzeitigen Rechtsruck in Ostdeutschland und darüber, wie er sich durch die nahenden Landtagswahlen verstärken könnte. Die Umfragewerte für die AfD sind in allen Bundesländern ziemlich hoch. Sie kann sogar die stärkste Kraft werden. Auch bei der Europawahl hat die AfD vor allem im Osten sehr gut abgeschnitten. Warum ist die AfD in Thüringen, Brandenburg und Sachsen so erfolgreich?
Ja, das ist eine gute Frage, für die ich tatsächlich aus der Ferne gar nicht so die perfekte Erklärung habe. Aber die AfD ist natürlich in Thüringen insbesondere auch mit Herrn Höcke sehr verwurzelt, sage ich mal. Also sie hat dort auch ihre Basis und ganz ähnlich sieht es in Sachsen und in Sachsen-Anhalt aus. Eine Erklärung ist, dass es tatsächlich in den drei Bundesländern schon massive Unterschiede gibt, auch in Bezug auf westliche Bundesländer wie Bayern oder Baden-Württemberg, dahingehend, dass eben die Menschen vielfach in prekäreren Verhältnissen leben, also weniger verdienen, vielleicht auch eher vom Strukturwandel in den neuen Bundesländern, wie sie ja immer noch genannt werden, betroffen sind und dass die Zukunftsperspektiven halt auch was wirtschaftliche Möglichkeiten, Arbeitsmöglichkeiten angeht, in vielen Teilen, gerade in ländlichen Teilen der Regionen und der Bundesländer halt nicht so gut sind. Andere Erklärung könnte durchaus sein, dass sich hier auch so ein bisschen diese Widerständigkeit gegen das Establishment so ein bisschen zeigt. Ne? Also wir haben ja mit der Linken lange eine Regionalpartei, sage ich mal, die im Westen weniger Fuß gefasst hat, aber doch sehr stark eben ostdeutsche Identitäten und Erfahrungen auch gebunden und vertreten hat. Und das scheint so ein bisschen, sie scheint so ein bisschen zu staatstragend geworden zu sein, könnte man manchmal denken. Ne? Und da haben sich ja einige dann auch abgewendet, wählen jetzt vielleicht das Bündnis Sahra Wagenknecht, was ja auch nochmal so eine neue Gründung ist, wo man nicht so genau weiß, was es ist. Und viele haben sich eben aus Angst vor der Zukunft, aus persönlichen Verlusterfahrungen, aus persönlichen Befürchtungen hinsichtlich der Zukunft womöglich der AfD zugewandt, die natürlich da sehr geschickt Angebote macht, ne, und vor allem gegen Menschen mit Migrationserfahrung hetzt, die für vieles verantwortlich gemacht werden und so weiter.
Wie verändert sich die Politik, wenn die AfD die meisten Stimmen bekommt?
Also regieren wird halt sehr schwierig werden. Für Thüringen hat es ja der Verfassungsblock mal ganz, ganz schön aufgezeigt, was das denn alles bedeuten könnte. Wenn wir davon ausgehen, dass die AfD, sagen wir mal, 45% kriegen könnte, dann wird es sehr, sehr schwierig, eine Regierung zu bilden gegen die AfD, wenn man dann quasi eine Allparteienregierung bräuchte. Und das ist gerade, wenn du dir anschaust, die CDU und die Linke können jetzt nicht so gut miteinander, sage ich mal, obwohl jetzt so dieses kategorische Nein, was es früher immer gab von Seiten der CDU, sich so ein bisschen aufgeweicht hat. Aber das sind natürlich ganz unterschiedliche Politiken, die da zusammengebracht werden müssten. Und das ist so die größte Herausforderung. Und wenn die AfD eine bestimmte Prozentzahl überschreitet, dann hat sie quasi so eine Art Sperrminorität. Dann kann man zum Beispiel keine Verfassungsänderungen mehr machen in den Ländern. Das ist ganz problematisch, weil jetzt im Vorfeld sich halt auch gezeigt hat, wie anfällig beispielsweise in Thüringen die Demokratie ist für solche Veränderungen. Ernennung von Richtern und Besetzung von wichtigen Positionen wie Landtagspräsidentin oder ähnliches. Und das wird das Regieren dann schon erheblich erschweren und womöglich auch so ein bisschen das, was man immer so schön Brandmauer nennt, ein bisschen in Frage stellen. Da werden sich manche dann schon überlegen, das passiert ja jetzt auch schon, dass Stimmen der AfD oft gebraucht werden, um Dinge auf kommunaler Ebene umzusetzen und dass das auch in Kauf genommen oder vielleicht sogar gezielt diskutiert wird. Und das sind halt Fragen, die sich dann auf Ebene der Bundesländer stellen würden und das wäre schon eine große Herausforderung für die Demokratie.
Welche Veränderungen könnte man im Alltag sehen?
Kommt ein bisschen drauf an. Also wenn die AfD regieren sollte, dann wird das einen massiven Einfluss beispielsweise auf die Förderung von ganz unterschiedlichen Projekten im Bereich Demokratie, Zivilgesellschaft, Landeszentrale für politische Bildung, Kulturveranstaltungen haben, weil da die AfD ja sehr oft den Standpunkt vertritt, das seien alles linke Veranstaltungen, wo die Menschen indoktriniert würden. Das ist ja so die Legende, die da aufgebaut wird. Also alles, was Pluralität, Vielfalt fördert, ist aus Sicht der AfD eben abzulehnen. Und das würde schon massive Einschnitte bedeuten. Man könnte sich vorstellen, dass Thüringen beispielsweise aus dem Rundfunkstaatsvertrag aussteigt, also öffentlich-rechtliche nicht mehr gesendet werden, was natürlich ein massives Problem für die Informationsfreiheit der Menschen wäre. Für Menschen mit Migrationserfahrung würde der Alltag sicherlich unschöner, weil viel offener rassistische, fremdenfeindliche Positionen geäußert und auch in der Politik vertreten werden würden. Das sind alles so Dinge, die wollen wir nicht dran denken, dass das passieren kann, weil das natürlich unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung zu einem guten Stück auch in Frage stellen würde.
Ist es möglich, dass die AfD an die Macht kommt?
Ja, es ist eine Demokratie. Insofern ist es nicht unmöglich, dass eine Mehrheit der Bevölkerung so wählt in einzelnen Bundesländern. Ich glaube es tatsächlich nicht, dass das passieren wird. Jedenfalls ganz bestimmt keine Alleinregierung. Und ich glaube schon, dass gerade auch die CDU durchaus dann einen Bedarf hat, sich abzugrenzen und keine Koalition eingehen wird, obwohl manche damit liebäugeln, auch in der CDU. Aber das glaube ich nicht, dass das passieren wird. Insofern hoffe ich, dass in allen drei genannten Bundesländern dann auch tatsächlich eine demokratische Mehrheit, also eine Mehrheit für die demokratischen Parteien zustande kommt.
Welche Gefahren hätte das? Also damit ist gemeint, welche Gefahren es hätte, käme die AfD an die Macht?
Naja, auf Bundeslandebene gibt es halt vor allem zwei Zuständigkeiten, und das ist eines ist Kultus, also alles, was rund um Schule und Kultur ist, bis hin zu den Lehrplänen. Natürlich gibt es da auch vom Bund Vorgaben, aber eigentlich sind das die Kernbereiche für die Länder. Also man könnte ziemlich tief in die Schulpolitik eingreifen, man könnte bei den Lehrkräften eingreifen in gewisser Weise. Und das zweite ist Polizei und Justiz. Und auch da ist natürlich die Frage, wie dann Richterämter besetzt werden, wie ob es womöglich, so einfach ist es ja nicht, Sachen zu verändern. Das ist ja das Gute an Institutionen, dass die auch relativ dauerhaft sind. Aber da kann man sich schon vorstellen, dass der Alltag einfach unschöner wird, schwieriger wird und auch durchaus mit disziplinarrechtlichen Dingen gedroht werden würde oder ähnliches. Also da kann man sich relativ viel vorstellen, aber vor allem würde es das Klima, das politische Klima verändern, und das würde vor allem progressiven Menschen, die eher links oder grün orientiert sind oder Menschen mit Migrationsgeschichte, den Alltag, glaube ich, massiv erschweren.
Wie positionieren sich die anderen Parteien zur AfD? Wie versuchen sie Stimmengewinne für die Partei zu verhindern?
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen schwierig, und das unterscheidet sich natürlich auch zwischen den Parteien, je nachdem, wo sie im politischen Spektrum positioniert sind. Also wenn wir uns die CDU anschauen, die versucht teilweise halt Positionen so zu formulieren, weil es da Anschlussfähigkeiten gibt, ne, dass sie quasi mit den gleichen Positionen die Stimmen abgräbt, um das dann nachher wieder moderater einfach zu machen. Das wäre so eine Strategie. Das Bündnis Sarah Wagenknecht beispielsweise setzt auch auf Populismus sehr stark, ne, um quasi da eine populistische Alternative zur Alternative dagegen zu stellen. Ob das inhaltlich jetzt eher links oder rechts ist, ist irgendwie noch nicht so ganz klar. Das ist so ein bisschen wirr. Die FDP ist auch nicht so ganz klar, was die eigentlich macht. Ne. Die setzt halt sehr stark auf den Begriff Freiheit, und dieser Freiheitsbegriff wird dann schon eher positiv definiert. Und die Grünen und die SPD und die Linke setzen dann ganz klar, wir wollen eben keine Rechtsextremen an der Regierung. Wir stehen für Demokratie, Toleranz, Vielfalt, sozialen Ausgleich und setzen da Positionen dagegen. Aber das verfängt halt nicht so gut. Ich meine, gerade die Grünen haben ja auch in den genannten Bundesländern wirklich einen sehr, sehr schweren Stand, im Unterschied jetzt beispielsweise zu Baden-Württemberg oder Hessen, wo sie ja sehr viel stärker sind und haben da nicht so den Einfluss tatsächlich. Und dann wird vieles an der Linken hängen und an der SPD hängen, wie die es schaffen, ihre Wähler zu mobilisieren, um da Mehrheiten mit sozialen und Positionen einfach zu gewinnen.
Welche Bedeutung hat das Bündnis Sarah Wagenknecht? Also warum ist das so erfolgreich?
Ich persönlich habe dafür für mich keine Erklärung insofern, als dass ich die Politik nicht besonders attraktiv finde. Aber das ist jetzt meine persönliche Meinung. Das Bündnis Sarah Wagenknecht setzt ja sehr stark auf das Charisma von Sarah Wagenknecht als Person, die ja schon rhetorisch sehr gewandt ist. Sie kann toll argumentieren, sie kann Menschen sehr gut einfangen mit Worten sozusagen. Und inhaltlich macht sie ja so eine Mischung aus populistischem Stil und dann einerseits eher linke Claims und Forderungen und auf der anderen Seite aber auch eher rechte Forderungen, die sie der AfD sozusagen klaut. Ne? Eine Schnittmenge haben sie bei Globalisierung. Das finden also ökonomische, wirtschaftliche Globalisierung finden sie beide irgendwie nicht so gut. Und da kommen ja viele Ängste eigentlich bei den Menschen auch an. Ne? Durch die Globalisierung verlieren wir Arbeitsplätze und geraten unter Druck. Und sie macht es sehr geschickt und man hat es ja gesehen jetzt auch bei den letzten Wahlen, dass sie durchaus relativ gut mobilisieren kann. Und das wird schon nachher auch das Zünglein an der Waage in vielerlei Hinsicht sein. Kann man mit dem BSW koalieren oder nicht? Weil sie greift natürlich viele Stimmen von der Linken, von der SPD ab, aber eben auch von der AfD. Das heißt, einerseits schwächt sie das demokratische Lager, andererseits stärkt sie es, so sie denn demokratisch sich positioniert. Ganz ambivalent sozusagen die Position. Also sie wird ganz wichtig sein, wenn es um die Regierungsbildung gegen die AfD geht.
Welche Prognose haben Sie für die Landtagswahlen?
Ich versuche immer optimistisch zu bleiben, aber ich glaube, dass die AfD in allen Landtagswahlen unter 40% bleiben wird und ich hoffe, dass sie auch unter 30% bleiben wird. Dann kriegt man auch Mehrheiten viel leichter jenseits der AfD hin, aber sie könnte durchaus stärkste Kraft werden im einen oder anderen Landtag und das wäre natürlich schon schwierig.
Ja, dann vielen Dank, dass du dich für unser Interview zur Verfügung gestellt hast und auch an euch vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr weitere Podcast-Folgen zu interessanten Themen hören wollt, schaut gerne auf unserer Website salon5.org oder in unserer Salon5-App vorbei. Ihr könnt uns auch auf den sozialen Netzwerken Instagram und TikTok folgen. Dort heißen wir Salon 5. Da findet ihr Beiträge zu genauso interessanten und aktuellen Themen. Folgt gerne, um nichts zu verpassen.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.